Wann habt ihr das letzte Mal so richtig Bahnhof verstanden? Es gibt so Situationen, ne, da hast du das Gefühl, du stehst im Wald, du hast keine Ahnung, obwohl du Ahnung haben müsstest. Das ist so eine ganz blöde Situation, wenn das passiert. Na, ich komme mir dann immer vor, als ob ich irgendwie völlig im falschen Film bin. Das passiert nicht so oft, aber ich kann mich an ein Erlebnis sehr gut erinnern. Das war in meinem Biologiestudium, das war schon im dritten Semester. Und es war in der Grundvorlesung für organische Chemie. Ja, nach fast einem Jahr Studium hat man ja so den Eindruck, ich habe so ein bisschen Wissen gesammelt, ich kenne mich jetzt aus. Ich habe damals auch gedacht, na, so Chemie, da weiß ich jetzt schon Bescheid. Man hat schon seinen ersten Praktika gehabt und klar, ne? Super. Ich kann mich gut an die erste Vorlesung ganz gut dran erinnern. Da kam dieser Professor rein, ging runter in den Hörsaal, hat sich vorgestellt, gesagt Hallo und hat dann angefangen mit seiner Vorlesung. Und in der ersten Vorlesung ging es um, das habe ich heute noch, ich habe diesen Begriff heute noch drauf, ich weiß heute leider auch nicht mehr so richtig, was das ist. Er hat damit angefangen mit aliphatischer Substitution. Das war sehr spannend, weil ich hatte keine Ahnung, von was der gute Mann da redet. Er wusste überhaupt nichts. Ne? Und er hatte schlagartig losgelegt, da an dieser Tafel Formeln hinzuschreiben, Berechnungen zu machen. Und innerhalb kürzester Zeit waren da zwei so Tafeln vollgeschrieben und du hockst ja dann da mit dabei und schreibst und versuchst irgendwie mitzukommen und weißt überhaupt nicht, von was dieser Mann da redet. Keine Ahnung. Und das Tafeln abgewischt, wieder was hingeschrieben. Das ging dann 1,5 Stunden lang so. 1,5 Stunden lang sitzt du in so einer Vorlesung, denkst eigentlich, na, ich habe schon ein bisschen Chemie studiert und du weißt nicht, von was der da redet. Keine Ahnung. Das ist unglaublich frustrierend, wenn das passiert. Ich habe mir gedacht, na, ich kenne mich so ein bisschen aus und danach war mir klar, ich habe keine Ahnung von Chemie. Also zumindest von organischer Chemie, da habe ich irgendwie überhaupt nichts mitbekommen. Und manchmal geht mir das auch so im Glauben. Nicht so oft, aber ab und zu gibt es diese Situation. Ich habe ja Theologie studiert und denke ich mir auch immer, ich müsste mich ja richtig gut auskennen. Ich bin auch lang genug Christ. So. Eigentlich sollte man noch Bescheid wissen. Und dann gibt es immer wieder so Stellen, da bleibst du einfach hängen. Und dann denkst du auch so, ich habe jetzt keine Ahnung, um was es da geht. Oder irgendwelche Zusammenhänge, wo du dich auch fragen kannst, was soll das jetzt? Um was geht es da eigentlich? Es gibt manchmal so Texte in der Bibel, da weißt du einfach nicht, was du damit machen sollst. Und die bleiben einfach unklar. Und über so einen Text möchte ich heute reden. Der Text steht in Lukas 16. Es ist das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter. Darum ist das Thema auch heute ungerecht, weil es um diesen ungerechten Verwalter geht. Und das ist ein Gleichnis von Jesus, das steht in Lukas 16. Ihr könnt das nachlesen, die Verse 1 bis 13. Und ich möchte das ganz grob zusammenfassen. Ganz grob geht es da um einen Verwalter, der ja ziemlich viel Geld für seinen Chef verwalten muss. Und dieser Chef, dieser Herr kommt darauf, dass der Verwalter ihn betrügt. Na, er kriegt das irgendwie raus, Mensch, die Bilanzen stimmen nicht, der schiebt irgendwie Geld beiseite und macht alles bereit für die Kündigung. Und das kriegt dieser Verwalter mit und der macht einen ganz schlauen Schachzug. Er erlässt den Schuldnern, bei seinem Chef, ne, die Leute, die da kräftig bei dem verschuldet sind, erlässt er große Summen von deren Schulden. Ja, die kommt vorbei, schreibt den Schuldbrief um und sagt, na, diesen riesen Batzen an Geld, den kriegt der geschenkt. Ne. Nach dem Motto, das hat sich der Verwalter irgendwie so ausgedacht, na, wenn ich zu denen jetzt nett bin und denen irgendwie ganz viel Geld darüber schiebe, dann sind die danach nett zu mir. Ne. Nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Das Beste an diesem Gleichnis, das möchte ich euch vorlesen, weil die Begründung für das Handeln von dem Verwalter, die finde ich einfach so unglaublich gut, die er sich das selber gibt. Also gut, ne, in Anführungszeichen. Er sagt da, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Eine Top-Begründung, um seinen Chef wirklich um große Summen zu betrügen. Hart arbeiten, taugt mir nicht und betteln, schäme ich mich. Also bescheiße ich meinen Chef, wo es nur geht. Bitte nicht nachmachen, aber ihr könnt diesen Text im Lukas 16, wie gesagt, nachlesen, da steht das alles drin. Ist auf alle Fälle ganz klar, der Mann betrügt seinen Chef um Unsummen vom Geld am Ende. Und dann, wenn das Gleichnis vorbei ist, lobt Jesus diesen ungerechten Verwalter. Er lobt ihn für den sein kluges Verhalten. Und er sagt dann noch, das sagt er zu seinen Jüngern, das möchte ich euch auch vorlesen, weil das auch so ein ganz krasser Satz ist, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Ich sage euch, fordert Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, euch Wohltaten und euch durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt in Gottes Wohnungen aufnehmen. So, das, was Jesus da so am Ende sagt, das ist jetzt etwas, was ich nicht von ihm erwarten würde. Oder wo es bei mir immer so, warum sagt das jetzt Jesus so? Na, warum sagt er nicht, dass dieser Verwalter schrecklich ungerecht ist und ein schreckliches Ende verdient hätte? Warum lobt er diesen Verwalter? Na, und was hat das mit diesen komischen Wohnungen in Gottes neuer Welt zu tun? Und was hat es überhaupt mit diesem leidigen Thema Geld zu tun? Um was geht es da in diesem ganzen Gleichnis? Und ich habe bei diesen paar Versen und bei dieser Sache mit diesem ungerechten Verwalter bleiben bei mir unglaublich viele Fragen offen. Auch heute noch, ich habe mich jetzt auch nochmal wieder mit diesem Text beschäftigt. Ich kann nicht sagen, dass ich den wirklich verstanden habe, dass ich weiß, um was es da geht. Und das bringt mich zu meinem ersten Gedanken für heute. Ich muss nicht alles verstehen, um glauben zu können. Na, zugegeben, das ist eine steile Aussage, na, zu sagen, ich muss nicht alles verstehen, um glauben zu können. Und ich bin da auch sehr vorsichtig damit, weil ich erstmal sage, man sollte sich schon so viel bemühen und so viel versuchen zu kapieren, wie nur irgendwie geht, auch wenn es um biblische Texte geht, wenn es um irgendwie Sinnzusammenhänge gibt, na, so viel wie möglich irgendwie mitzukriegen und zu versuchen, da zu kapieren, in den Kopf reinzukriegen, zu wissen, um was es da geht. Und nicht nach dem Motto zu sagen, na, wenn mal so ein Text da ist, den ich nicht kapiere und der schwierig ist, dann kann ich ja nach der Devise leben und handeln. Na, ich bemühe mich gar nicht, das glaube ich halt einfach. Aber trotzdem gibt es diesen Punkt zu sagen, ja, ich muss nicht alles verstehen, um glauben zu können. Irgendwo ist auch mal gut. Und es ist einfach so, es wird in der Bibel immer wieder Texte und Passagen geben, auch Zusammenhänge, die kann ich nicht begreifen, die gehen mir auch einfach nicht in den Sinn rein. Die kann ich mir nicht erklären. Na, vielleicht verstehe ich sie irgendwann mal und vielleicht verstehe ich sie auch nie. Manches werde ich einfach offen lassen müssen. Und in genau diese Kategorie fällt für mich dieser Text von diesem ungerechten Verwalter. Das ist etwas, was ich nie ganz verstehe, wo ich immer meine Fragen habe. Ich meine, was ist das für ein Gleichnis, ne, bei dem am Ende der Betrüger der Held ist? Was ist das für ein Gleichnis, bei dem Jesus am Ende den schrägen Vogel lobt und sagt, ja, das ist das Vorbild? Und ich habe natürlich ein bisschen geguckt, es gibt da viele Erklärungsversuche und viele Dinge, wo Leute sagen, Mensch, das, so kann man das Gleichnis verstehen oder so kann man das irgendwie einsortieren. Und ich möchte euch so ein paar so Dinge vorstellen. Eine der ersten Sachen ist zum Beispiel, dieser Verwalter hat überhaupt kein Geld betrogen. Ja, das kommt nur so rüber, wenn er den Leuten da die Schulden erlässt. In Wirklichkeit ist es so, der Chef von diesem Verwalter hat Geld ausgeliehen und hat bei diesem Betrag, den er ausgeliehen hat, den Zins schon draufgeschlagen. Darum sind das so schrecklich hohe Summen. Und der Verwalter macht eigentlich nur noch das, dass er diesen Zins wieder abschlägt und das den Leuten erlässt. Nach dem mosaischen Gesetz, nach dem Gesetz des Mose, war es damals bei Juden verboten, Zins zu nehmen. Also ist dieser Verwalter so ein bisschen so ein Robin Hood-Typ. Er nimmt das Geld von den Reichen und gibt es den Armen und ganz schön. Nur, einer der Versuche, das zu erklären. Das andere ist, die Schlauheit des Verwalters liegt darin, dass er einfach unglaublich hohe Schulden erniedrigt. Ja, die Leute sind fürchterlich verschuldet, das kann kein Mensch mehr zurückzahlen, das ist völlig unmöglich. Und er erlässt das jetzt. Er macht sozusagen diesen riesen Schuldenberg, dann nimmt er einen Haufen weg, um sich dadurch einen Vorteil zu nehmen. Das ist aber Geld, das sich dieser Chef eh schon abgeschrieben hat. Da ist klar, das wird er nie wieder zurückbekommen. Und das erlässt dieser Verwalter eben. Und weil damals es auch völlig unmöglich ist, dass du dann danach irgendwie zu deinen Schultern hingehst und sagst, du großer Irrtum, mein Verwalter hat mich betrogen, und alle haben sich zuvor gefreut, dass ihnen so unheimlich viele Schulden erlassen werden, geht das auch alles durch. Ja? Der Chef nutzt das dann irgendwie für sich aus, um zu sagen, ja, ich bin doch ein mildtätiger, gnädiger Mensch und la la la. Ja, ein anderer Versuch ist so ein bisschen die Erklärung, dieser Herr, der da diese Schulden ausgibt, dieser Chef ist eigentlich ein Kredithai. Das sind völlig irrsinnige Beträge, die Leute können das nie wieder zurückzahlen und es ist auch an sich dann kein Problem, den zu betrügen, weil im Vorfeld ja schon unheimlich viel Mieses gelaufen ist. Ja, das sind jetzt so mal so drei so Modelle, mit denen man irgendwie mit diesem Gleichnis klarkommen kann. Aber jetzt ganz ehrlich, da muss man schon ziemlich viel da rein interpretieren, um da irgendwie rauszukommen bei diesen Erklärungen. Ja, da steht nichts davon, steht auch nichts davon, dass dieser Chef, dass dieser Herr irgendwelche seltsame Sachen da treibt. Es wird auch nicht von Zinsen gesprochen, ist alles nicht da. Ne? Das muss man alles von außen irgendwie reintragen, um damit klarzukommen. Was am Ende ganz sicher ist, was Jesus auch selbst in diesem Gleichnis sagt, ist, dass dieser Mann, dieser Verwalter, ein Betrüger ist. Dass er einen ganz schlechten Umgang mit dem Geld von anderen Leuten hat. Das ist offensichtlich. Da kommst du nicht dran vorbei. Das war jetzt so mal die Kurzfassung, wie man irgendwie mit diesem Gleichnis umgehen kann. Ich neige ja ganz arg zu der Variante, dass ich einfach das so nehme, wie es Jesus da sagt, ne? Dass dieser Verwalter ein Betrüger ist, ganz klar, und dass er trotzdem einen ganz gerissenen, schlauen Umgang mit Geld hat. Ja, das rechtfertigt überhaupt nicht, dass er da irgendwie Menschen betrügt, keine Frage. Aber Jesus will irgendwie auf diesen Punkt raus, dass dieser Verwalter ganz schlau mit Geld umgeht. Ja, Betrug selber bleibt ein Problem, aber eben der Mann hat einen ganz pragmatischen, schlauen Umgang, wie er sich mit diesem Geld Freunde verschafft. Und ich glaube, darauf will Jesus raus. Das ist so ein bisschen so dieser Lernpunkt, den er seinen Jüngern da vermitteln möchte. Da bleibt für mich dann trotzdem, dass sich viele Fragen, die sich aus diesem Text ergeben, für mich nicht richtig klären kann. Ne? Ich komme da nicht hinter. Aber das ist einfach so. Ne? Manchmal steht man davor und kriegt Sachen nicht abschließend geklärt und man kann trotzdem Dinge glauben, trotzdem für sein Glaubensleben Sachen rausziehen, das geht. Ich muss diesen Text nicht völlig ignorieren und sagen, ha, das ist eine ganz schwierige Ecke, sondern ich kann damit umgehen. Denn wir müssen nicht an jeder Stelle alles verstanden haben. Und das ist auch gerade heute wieder, wenn wir über Corona und sowas reden, da gibt es auch so viele Dinge, die wir nicht begreifen, die wir nicht kapieren, wo du nicht sagen kannst, das ist jetzt ganz einfach zu erklären. Ich muss nicht alles verstehen und ich muss auch nicht alles verstehen, um glauben zu können und ich muss irgendwo bei Gott nicht alles irgendwo hundertprozentig kapiert haben, damit ich Glauben leben kann. Das braucht es gar nicht. Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken hier an der Stelle. Ich soll Geld für meinen Glauben und für Gott einsetzen. Wenn man das Lukas-Evangelium liest und kennt, dann weiß man, dass Geld in diesem Evangelium unglaublich schlecht wegkommt. Das ist der Mammon, das ist immer ganz problematisch. Und das wird auch in allen weiteren Erklärungen, die Jesus irgendwo gibt, immer wieder deutlich, Geld ist schwierig. So sagt er zum Beispiel hier im 13. Vers, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Geld ist problembehaftet. Das wird bei Jesus immer wieder deutlich. Und wenn ich mich zu sehr auf Geld fixiere, dann verliere ich Gott und sein Wirken, Gott und seine neue Welt, dann verliere ich das aus dem Blick. Das führt zu so Dingen wie ungerechten Verhalten, das führt zu Betrügereien. Ne? Ich meine, das Gleichnis ist da so ein bisschen eine Warnung. Und ich habe so den Eindruck, na, dass Geld selbst den Frömmsten am Ende korrumpieren kann. Dass das möglich ist. Ja, da ist dieses Gleichnis ist schon auch so eine Mahnung, ne, dass wenn ich mit ganz großen Summen irgendwie umgehe, dass es am Ende auch in irgendwie schrägen Dingen enden kann. Jetzt ist es aber so, Jesus erzählt jetzt dieses Gleichnis nicht, das habe ich ja schon versucht rüberzubringen, so mit diesem moralischen Zeigefinger und zu sagen, ja, Geld ist was ganz, was Schlechtes und das führt nur dazu, dass Betrügereien und Schlimmes passiert. Das kommt ja nicht, ne? Für Jesus ist Geld nicht automatisch was Schlechtes. Wenn ich Geld habe, bin ich nicht sofort irgendwie ein Betrüger. Wenn ich Geld habe, bin ich nicht jemand, der grundsätzlich Gott verpasst, der das nicht mitbekommt, der keine Ahnung hat, wer Gott ist oder so. Was Jesus damit sagt bei dem Geld ist, ja, Geld hat eine Gefährdung. Und der sollte ich mir ganz bewusst sein, ja, dass es da das Geld Probleme mit sich bringt. Aber ich kann Geld für die Sache Gottes verwenden. Jesus ist da unglaublich pragmatisch, was in diesem Gleichnis auch rüberkommt. Ne? So dieses, verwende das Geld für die Sache Gottes, nutze es dafür. Und das heißt für mich auch, ich muss jetzt nicht jeden Euro, den ich erwirtschafte, sofort wieder irgendwie wegkriegen. Ja? Bloß kein Geld daheim haben, weil das zieht mich in die moralische Abwärtsspirale runter, dann wird das nichts mit dem Christsein. Ich darf bloß kein Kapital aufbauen, ich darf nicht mit Geld wirtschaften, das ist überhaupt nicht drin. Ich darf auch nicht gut verdienen, das geht nicht. Na, das meint Jesus überhaupt nicht. Für Jesus ist ganz klar, ich kann mit Geld ganz pragmatisch umgehen. Und das Geld, was ich irgendwie habe, was ich erwirtschafte, das kann ich danach einsetzen. Das kann ich für mich einsetzen, ganz klar. Und was Jesus hier in diesem Gleichnis rüberbringt, ich kann es für Gott, für den Glauben und für die Gemeinde einsetzen. Ich kann es nicht nur, Jesus sagt dann, ja, wir sollen das machen. Und für mich geht es, wenn es um Geld geht, um eine größere Perspektive. Ja, das drückt Jesus hier mit diesem Gleichnis auf. Für Jesus ist Geld einfach ja, Mittel zum Zweck, mehr nicht. Gott schenkt mir Geld, damit ich damit gut umgehe, damit ich es sinnvoll verwende. Und jetzt ist, wenn Jesus sinnvoll meint, dann ist das nicht, dass ich gucke, dass ich mit Geld möglichst die besten Zinsraten habe, dass ich möglichst mein Geld vermehre, dass das immer mehr wird und größer und schöner und dass ich noch die besseren Renditen habe und dass ich mir am Ende da unglaublich viel von leisten kann. Na, das meint Jesus überhaupt nicht mit sinnvollen Umgang. Na, Jesus hat diesen schlauen Umgang des Verwalters im Blick, wenn es um Geld geht. Na, dass ich Geld dafür verwende, dass es ja, für Gottes Reich, für die Gemeinde Nutzen bringt. Ja, wie bei diesem Verwalter, das Geld, was der hat, das gehört ihm gar nicht und trotzdem verwendet er es für seinen Vorteil. Und genauso ist das mit Geld, was Gott mir gibt. Das gehört mir nicht, das ist mir von Gott geschenkt, das habe ich nur sozusagen als Leihgabe hier auf dieser Welt. Und der Auftrag oder das ist der Hintergedanke dabei ist, den Jesus jetzt auch hier vermittelt, ist, dass ich dieses Geld, was Gott mir gibt, für das verwende, was Gott wichtig ist. Weil wenn ich mich nur auf meine Finanzen fixiere, dass das irgendwie mehr wird, dass wenn es mir nur um Geld geht, dann werde ich die Perspektive Gottes aus den Augen verlieren. Dann werde ich diesen Blick Gottes auf diese Welt, für diese Welt verlieren. Und am Ende mache ich mich dann von etwas abhängig, was eigentlich mir gar nicht gehört, was mir nur geschenkt ist. Dann mache ich mich von Geld abhängig. Na, Geld ist dafür da, dass ich es für den Glauben und für die Gemeinde und für Gott verwende. Und dass ich das ganz schlau mache und ganz sinnvoll und natürlich auch irgendwie gucke, dass ich gut mit dem umgehe. Aber es ist erstmal dafür da. Das ist der Gedanke, den Jesus darüber bringen möchte. Na, zwei Gedanken hatte ich heute. Der erste war, ich muss nicht alles verstehen, um glauben zu können. Ich muss nicht alles bis ins letzte Detail durchdiskutiert haben. Ich kann auch aus so einem Gleichnis was rausziehen, was ich auch in meinem Glauben umsetzen kann. Es können Fragen offen bleiben und das ist manchmal so. Und trotzdem kann ich glauben. Das ist mein erster Gedanke. Und mein zweiter ist, ich sollte Geld, was mir Gott schenkt, was mir gar nicht gehört, das sollte ich für meinen Glauben, für Gott, für die Gemeinde einsetzen. Da ganz schlau dafür verwenden. Geld ist mir einfach nur geschenkt worden. Und als Christ sollte ich dieses Geschenk für Gott und für seine neue Welt nutzen. Amen.